Herzen geht der Tod mit einer mächtig großen Hake dort.
Läuft. Wie moderiere ich das an? Oh Gott, zwei so schlockige Filme.
Nun, es sind ja im Grunde genommen zwei Filme, die darauf basieren, dass sie den Erfolg anderer ausnutzen.
Ja, das stimmt schon. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Podcast-Folge anmoderiere mit diese Folge ist gewidmet den Millionen von Menschen, die Podcasts lieben, aber ich weiß nicht. Um die Titlecard zu zitieren von The Dragon Lives Again, aber ich habe mich schon bei dem Film so darüber geärgert, ich weiß gar nicht, ob ich es wiederholen möchte, was ich jetzt aber schon getan habe. Leider. Hm.
Ja. Ja, der Film ist da sehr unsensibel, ja. Sagen wir es so.
Wer ist denn der Drache, lieber André, der hier zitierte im Titel?
Nun, das ist in diesem Falle Bruce Lee, bekannter Martial Arts Superstar, der beinahe ein richtig, richtig, richtig großer Weltstar geworden wäre, aber dann halt bedauerlicherweise unter mysteriösen Umständen verstorben ist. Viele haben sich gefragt, wie kam es dazu? Es ist nie ganz aufgeklärt worden, aber dieser Film geht einen Schritt weiter. Er zeigt uns, was geschah danach mit Bruce Lee.
Ja, ich glaube, ich muss meine Meinung, meine Haltung zu dem Film noch finden. Im Laufe dieses Gesprächs hoffentlich, weil ich finde es etwas schwer zu greifen. Aber gut, du hast es dir gewünscht. Wir besprechen ihn, die Gründe nennen wir gleich. Und zum Zweiten sprechen wir wiederum über einen Film, der zumindest zu teilen, aber zumindest titelseitig vorgibt, etwas zu sein, das er nicht ist. Nämlich Riffs 3, die Ratten von Manhattan von Bruno Mattei aus dem Jahr 1984. Genau.
Mit dem großartigen Trailerspruch, wo sie sind, mäht der Tod mit einer mächtig großen Hake durch.
Ja, fantastisch, ja. Ich liebe auch das Poster tatsächlich, das überhaupt keinen Aufschluss darüber bietet, worum es in dem Film wirklich geht. Inklusive der Person, die da im Vordergrund steht, nämlich dieser glatzköpfige Biker, der in diesem Film so nicht auftaucht.
Exakt. Also das Cover lässt tatsächlich ganz kurz noch vielleicht Schlüsse zu. Oh, das könnte eine echte Fortsetzung sein.
Aber ich muss sagen, einige Menschen mögen ja dem Titel ja auch auf den Leim gehen und ich habe auch bei Blue Sky zwei, drei Kommentare entsprechend gelesen, so von wegen, ja, warum sprecht ihr jetzt über Riffs 3? Ihr habt doch noch 1 und 2 gar nicht gemacht. Aber ich muss sagen, das war auch mein erster Gedanke, als ich den Film vor vielen Jahren zum ersten Mal sah. Dachte ich, ja, kann ich denn dem ganzen Lore, der ganzen Riffs-Mythologie folgen, wenn ich jetzt mit Teil 3 anfange? Und dann stellte ich ganz schnell fest, oh, das ist kein Straßengang-Film. Das ist nicht The Warriors oder so.
Es ist ein Soft-Reboot.
Ein softes Reboot. Wir beginnen aber mit The Dragon Lives Again. Mhm. Ein Film, der sich in deiner Bruceploitation-Box wiederfindet, von der du mir schon erzählt hast, mit einem gewissen Stolz und das vollkommen zu Recht. Da gab es jetzt letztes Jahr eine schöne Veröffentlichung von Severin mit ganz vielen Bruceploitation-Krachern, will heißen Bruce Lee-Filmen in Name Only, in denen die Hauptrollen spielen Menschen wie Bruce Lee mit I oder Bruce Long mit E-U-N-G oder Menschen, die vage so aussehen wie Bruce Lee und noch vager so klingen. Ist das richtig? So heißen.
Genau. Genau so. Und meistens drehen sie entweder gerne darum, dass Bruce Lee halt tot ist und Leute wollen herausfinden, woran er gestorben ist. Oder halt Bruce Lee ist tot und seine Nachfolger müssen jetzt halt irgendwie seinen Job übernehmen. Oder halt in diesem Fall allerdings ist, glaube ich, das der Einzige, der das macht. Was ist eigentlich danach passiert? Also der Film ist da sehr, sehr unique, sagen wir mal. Das, so ein Film gibt es kein zweites Mal, behaupte ich jetzt einfach mal. Der einzige andere Film, der so einen gewissen Gaga-Faktor hat, ist vermutlich noch Bruce Lee, seine Erben nehmen Rache, Clones of Bruce Lee, der dahingehend auch keine Gefangenen macht, spätestens wenn da irgendwelche Leute so ein Nudelsieb auf dem Kopf haben, das fröhlich blinkt. Naja, aber um den geht's heute nicht.
Dieser Film macht auf jeden Fall auch keine Gefangenen, was so urheberrechtliche Fragen betrifft. Denn ja. Schon so nach den ersten 5 Minuten dachte ich mir, meine Güte, wenn Ende der 70er, weiß ich, in Hollywood irgendwelche Anwälte, Studioanwälte schon die Möglichkeit gehabt hätten, mal über den großen Teich zu gucken, die hätten da was gesehen, was ihnen nicht gefällt. Aber ich glaube, die Figuren sind weniger problematisch. Ne? Man kann ja ruhig mal irgendwie einen Menschen im Smoking zeigen und sagen, das ist James Bond, vielleicht mit T am Ende statt mit D. Aber wenn natürlich dann das Bond-Theme aufgespielt wird, dann ist vorbei.
Und dann nicht nur das, es kommt ja auch noch ganz kurz zum Melodie aus Enter the Dragon und so ein Kram rein. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Golden Harvest gesagt hat, ach, unseren toten Goldjungen, den ehrt ihr jetzt für diesen tollen Film, das überlassen wir euch mal einfach. Mhm. Also die Macher von diesem Film, denen war es einfach scheißegal.
Diese Art Kino-Flickwerk mit Elementen und auch urheberrechtlich geschützten musikalischen Aspekten, wie auch immer, Figuren aus anderen Produktionen. Ich meine, das haben wir im Hongkong-Kino noch weit bis hinein in die 80er, vielleicht sogar frühen 90er. Ich erinnere mich da an so manchen Godfrey Ho-Streifen auch aus den späten 80ern, der sowas auch noch macht. Also es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich glaube, man auch da drüben in Fernost davon so ein bisschen abgelassen hat und gesagt hat, okay, vielleicht merkt das doch irgendwann jemand, was wir hier machen.
Und die schon durch waren, da war es egal. Die waren im Grunde genommen mehr durch.
Ja, genau. The Dragon Lives Again, das Jahr ist 1977. Der Regisseur dieses Machwerks ist Lau Kai. Nie von gehört, geschrieben von Kay Shek und Lang Wai, auch nie gehört. Der Hauptdarsteller ist Long Seulong oder Bruce Long, wie auch immer. Der Rest des Cast, auch mir völlig unbekannt, bis eben auf Eric Tsang, der hier Popeye spielt, dazu gleich mehr. Der, den man schon mal gesehen haben könnte. Ich glaube, in ein, zwei Aces to Go Places Film oder zwei der Lucky Stars Film mit Sammo Hung und Yuen Biao und Jackie Chan. Der auch Showmaster ist, Showmoderator in Hongkong, wohl auch eine relativ bekannte Persönlichkeit. Aber ansonsten guckte ich hier die ganze Zeit drauf und dachte, wer bist du? Wer bist du? Und kenne ich dich? Und die Antwort war immer, nö und keine Ahnung.
Ja, aber wenn man dann tatsächlich, ich habe es dann auch mal gemacht, bei Letterboxd nachguckt, die waren anscheinend, also die waren zumindest gut im Geschäft, also die Jungs und also vor allen Dingen die Jungs. Die Damen waren wohl auch mit dabei manchmal, aber halt, die waren gerne bei den Shaw Brothers dabei gewesen und zuweilen noch bei Golden Harvest und hier unser Hauptdarsteller Bruce Leung und so weiter und so fort, das war das Biest gewesen in Kung Fu Hustle.
Ah.
Wenn du dich daran noch so ganz vage erinnern kannst.
Der Stephen Chow Film. Viele Jahre
genau,
später.
Der.
Oh wow.
Ja.
Wie alt war denn da hier Bruce Leung oder Long Seulong? Der musste da auch schon.
Oh,
schon
das kann ich ehrlich gesagt nicht so wirklich
sein, oder?
Ja, definitiv. Der war wohl irgendwie auch noch auf der schwarzen Liste gewesen, weil ich da wegen falschen Anschuldigungen, das war nach vielen, vielen Jahren so sein Comeback gewesen dann bei Stephen Chow. Okay. Also von daher, das ist, auf den ersten Blick hatte ich auch gedacht, gut, außer halt hier Popeye, kommt mir da keiner bekannt vor, aber das sind tatsächlich halt auch durchaus, ja, also Namen gewesen, die, wenn man jetzt so richtig drin wäre im Kung-Fu-Game, sage ich jetzt mal, dann könnte man die durchaus erkennen. Also ich war auch ganz überrascht.
Bei Bruce Leung ist auch die Schwierigkeit, also ich glaube, er trägt eine Perücke, um einfach Bruce Lee ein bisschen ähnlicher zu sehen. Und das
ja, das gelingt ihm tadellos.
Ja, das macht alles
ich noch muss ein halt bisschen ehrlich sagen, ich, ja, ich, es gibt da einen Typen, der den Paten spielt.
Mhm.
So. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, du hättest bei weitem besser in die Rolle von Bruce Lee gepasst als unser Bruce Lee.
Ja, ich glaube, damit kann sich der Film auch wendet eben mal Hollywood-Anwälte oder von Eon Productions, die die Bond-Filme produzieren oder wer auch immer, MGM, die hier die Mann ohne Namen Dollar-Filme vertrieben haben. Wenn die eben mal rübergucken und wirklich angekommen wären, hätten die ja wahrscheinlich auch die Macher von The Dragon Lives Again sagen können, naja, aber guck mal, wie schlecht unsere Parodie, wie schlecht unsere Rip-Offs sind. Die erkennt man ja gar nicht. Weil ich muss sagen, mit 2, 3 Ausnahmen Popeye gehört auf jeden Fall dazu. Da wird es aber schon ein bisschen dünner. Hätte ich mich schwer getan, ohne die namentliche Nennung, die abgerippten Hollywood- und Kino-Ikonen zu erkennen. Also wenn da gesagt wird, aha, das ist der Exorzist oder das ist der Pate,
Okay, ich habe die ganze Zeit immer so auch gedacht, okay, wer ist denn der Typ, der denn in diesen merkwürdigen weißen Anzügen rumläuft? Wer soll das sein? Das muss auch irgend so ein popkulturelles Ding sein. Und dann wird irgendwann gesagt, ja, The Godfather. Und ich dachte mir, echt jetzt? Ja. Also das sollte jetzt laut der Logik, keine Ahnung, Marlon Brando oder El Pacino sein? Also Vito oder Michael Corleone? Okay, nee, das und was den Exorzisten angeht, auch nur in Name Only, weil der macht ja gar nichts Exorzistenmäßiges. Und habe ich auch die ganze Zeit gedacht, Max von Sydow wird sehr sauer gewesen sein, dass er seine Rolle nicht so angelegt hat, bestimmt. Mit einem, oh, mit einem völlig übertriebenen französischen Akzent.
Das ist. Das beantwortet auch gleich die Frage, die ich dir als nächstes gestellt hätte. In welcher Sprachfassung hast du den Film geguckt? Weil ich habe den in der englischen Sprachfassung geguckt
ich und auch.
Da habe ich mir schon die Frage gestellt hier und da. Weicht die ab vom Original? Weil, genau, du guckst dir viele Figuren an, jetzt mal Popeye ausgenommen und vielleicht hier Blondie, den Protagonisten aus der Dollar-Trilogie, hier gespielt von Clint Eastwood, nicht hier gespielt von Clint Eastwood, hier gespielt von irgendwem anderen, ausgenommen, sind da kaum Figuren dabei, die ich sofort erkenne. Und da habe ich mich eben hier unter schon gefragt, hat da nicht einfach der englischsprachige Synchro, also der amerikanische Verleih gesagt, ja, den nennen wir jetzt einfach mal so.
Na, ich glaube nicht tatsächlich. Nee. Ich denke tatsächlich mal, dass das auch so im Original gedacht gewesen sein wird, weil wenn der Film schon die ganze Zeit diese ganzen popkulturellen Figuren aufeinander stapelt, ich glaube nicht, dass da jetzt die englische Synchro, was zu der Zeit ja sowieso nicht sonderlich originell, was das angeht, die haben nur ganz stur das abgeschrieben, was ihnen irgendwie so als billiges Dialogdrehbuch rübergeschickt worden ist. Und von daher, da wird schon der Exorzist und so Gottfaser drinnen gestanden haben. Allerdings, hast du überhaupt die Handlung schon mal vorgelesen? Das wollen wir auch noch machen.
Weil ich sollte sie vorlesen. Und ich bin dankbar, Jason Kane. Jason Kane kennt kein Mensch, ist natürlich auch nur ein Nutzernamen bei Letterboxd und OFDB, aber er scheint die einzige Person zu sein, die zumindest in Online-Deutschland diesen Film geguckt hat vor uns und sich darüber auch ausgelassen hat, schriftlich. Denn er hat nicht nur ganz nett unter meinen Letterboxd-Eintrag kommentiert, ach, da gibt's doch so viel bessere Bruceploitation-Streifen, hier sind ein paar Tipps. Er ist auch die einzige Person im deutschsprachigen Netz offensichtlich, die bei der OFDB eine kleine Rezension und Inhaltsangabe hinterlassen hat. Und danke dafür, Jason. Und Jason Kane schreibt, Bruce Lee ist nach seinem Tod in der Unterwelt, wo er gegen Berühmtheiten aus der Filmwelt kämpfen muss. Darunter Dracula, James Bond, einen Exorzisten und den Exorzisten, würde ich sagen. Eine Horde Mumien und viele mehr. Bruce möchte wieder zurück auf die Erde. Kann er das schaffen? Genau, Satoshi ist noch dabei. Hier der einarmige Schwertkämpfer aus den
Shaw-Brothers-Filmen.
Noch wer?
Also ich bin mir nicht ganz sicher, da gab es noch so einen Typen, der sah aus wie ein Landstreicher, hatte einen Hut auf und hatte auch so eine, ich frage mich, wer das gewesen sein könnte.
Der kleine Tramp aus den Charlie Chaplin-Filmen.
Ich glaube, das ist nicht unbedingt eine ganze Zeit, hatte ich so gedacht, könnte das Wong Fei Hung sein, weil, keine Ahnung, dass der nicht dabei ist, hat mich sowieso gewundert, aber vermutlich nicht.
Stimmt.
Und ich glaube, Laurel und Hardy sind ja im Grunde genommen auch noch dabei, so irgendwie.
Ich glaube, urheberrechtlich ein Problem wäre Bond, wäre wahrscheinlich der Pate, wäre Popeye damals noch gewesen, mittlerweile auch nicht mehr. Und da gibt es eben auch so viele Figuren, glaube ich, einfach aus der Kulturgeschichte Chinas oder auch Japans wie Satoshi, die, ich glaube, die kann man einfach nutzen, wenn man dann möchte. Da guckt keiner so streng drauf. Da kann man drüber hinwegsehen. Was mich so ein bisschen anzeckt an der ganzen Produktion, ist ehrlich gesagt diese Texttafel zu Beginn. Von wegen, dieser Film ist den Millionen von Fans von Bruce Lee gewidmet. Und ich denke mir, ja, eigentlich ist es doch nur wirklich eine billige, ziemlich schäbige Art und Weise, Geld zu machen.
Ja, deswegen heißt es ja auch Bruce-Ploitation. Ich meine, da ist der Film sogar noch nett. Ich meine, andere haben sich nicht davor gescheut. Zum Beispiel, ich glaube sogar, war es sogar Game of Death gewesen, also im Grunde genommen der letzte offizielle Film, einfach mal Bilder von seiner Beerdigung reinzuschneiden und so ein Kram.
Ja. Das ist richtig, ja.
Da muss ich tatsächlich zugeben, dass die Texttafel im Grunde genommen noch so das Kleine, halt so Sachen wie Bruce Lee Fights Back from the Grave, wo halt ein Blitz den Grabstein von Bruce Lee trifft und er kommt da rausgehopst und danach hat das nichts mit dem Film zu tun, überhaupt nichts.
Das ist ein bisschen pietätvoller, wobei auch hier der Name von Bruce Lees Witwe, also Linda Lee, auch nochmal gedroppt wird. Da dachte ich auch schon so, das macht man aber nicht, das ist schäbig. Weil das gerät auch so ins echte Leben von Menschen rein.
Das schon, aber gleichzeitig hat man ganz kurz in den Audiokommentar reingehört, der auf der Blu-ray drauf ist. Und da wird das sogar irgendwie so ein bisschen gelobt, als mehr oder minder, okay, Bruce Lee, der ja irgendwie so auch ein etwas, wie sagt man das, unstetes Leben oder sowas gehabt hat. Und der irgendwie auch den Arm seiner Geliebten gestorben ist, macht halt dort seinen Weg zur Läuterung, weil er bereut, was er seiner Frau Linda angetan hat. Oh, dass wow. er jetzt so ein bisschen paraphrasiert, was da gesagt wurde.
Ich muss mir gerade so ein bisschen irgendwie hier den Schmier von der vom Körper wischen. So. Ekelhaft.
Ja.
Womit fangen wir an?
Nun, wir können einfach mal damit anfangen, schon mit dem Einstiegsgag. Bruce Lee erwacht. Ich hatte immer gedacht, es soll die Hölle sein. Es ist nur so eine Art Fegefeuer, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Richtig,
ja. Also die Unterwelt. So. Und er wacht auf und so zwischen seinen Beinen, eine Decke drüber, ist ein riesengroßer Knüppel, der natürlich sagen soll, kapierst du, zwinker, zwinker. Aber es ist nur sein Nunchaku.
Ja.
Damit haben wir schon so ein bisschen das Humorlevel dieses Films klar gemacht. Es geht gerne so ein bisschen ins irgendwie, er hat Ficken gesagt, niveaumäßig weiter. Ja, so womit kann man anfangen? Also man sollte in diesem Punkt vielleicht ganz einfach, wir haben es ja schon ein paar Mal angedeutet, in der Unterwelt, und das ist sowieso so ein merkwürdiges Ding. Also man denkt ja gut, Bruce Lee kommt in die Hölle oder wie auch immer und dann ist einfach nur so ein chinesisches um die Jahrhundertwende-Dorf. Und zwar keines der höheren Preisklassen, wenn ich ehrlich sein darf. Man merkt schon irgendwie, die hätten ja nicht mehr Bock gehabt, hinten irgendwie mal einen Berg oder sowas an die Wand zu malen. Das ist einfach so ein Studio mit einer roten Wand und da werden halt ein paar Felsen aufgestellt und da stehen halt Leute. Also ist ungefähr so, als wenn, ich habe es nicht so oft gesehen, als wenn wir bei der Originalserie von Star Trek die Mittel ausgegangen sind und sie mussten darum mit einem Planeten zaubern oder sowas in der Richtung.
Ja, in Steinbrüchen lässt sich günstig drehen. Das weiß auch Bruno Mattei, über den wir später noch sprechen.
Ja. Die Steinbrüche sind sogar noch Production Value, weil da gehen sie ja wenigstens raus. Aber halt, es gab ja auch genug Kampf, wo sie einfach im Studio stehen und einfach an den Wänden dann nichts ist.
Ja. Das ist alles so ein bisschen spartanisch, muss man sagen. Also kein Ausstattungswunder dieser Film. Immerhin gibt es eine Menge Statisten. Aber ich habe auch eine Weile gebraucht, um zu erkennen, wo Bruce Lee da ist oder Bruce Long, der Bruce Lee spielt, weil es entspricht eben überhaupt nicht meiner Vorstellung einer Vorhölle oder was auch immer. Also quasi so die Zwischenstufe, bevor er dann gen Himmel aufsteigen darf ins ewige Leben, wie auch immer. Weil was ist das? Das ist eine Art Thronsaal. Genau, da liegt er in der Mitte aufgebahrt. Dann stehen da so ein paar Mätressen rum und Zofen und eher inkompetente Dienerschaft. Und es entspricht überhaupt nicht dem, was ich mir so da vorstelle. Ich dachte, das könnte alles so ein bisschen fantastischer sein. Aber was wir erstmal erleben, dass sie sich minutenlang da kabbeln, der König und seine Bediensteten, über die Qualität des Service. Und ich dachte, oh ja, das? Aber gut.
Humor.
Ja. Genau, und dann noch sehr, sehr viele so Sexkomödien-Aspekte. Ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben soll. Also lange Szenen, in denen eben Frauen Babu sich baden und sich über die Lover-Qualitäten von Bruce Lee austauschen.
Ich wollte es auch gerade sagen. Und prinzipiell muss man klar machen, Bruce Lee ist der tollste Hecht überhaupt.
Ja.
Also dieser Bruce Lee. Den lieben alle Frauen.
Ja.
Die Männer vermutlich auch, aber sie sagen es halt einfach nicht.
Ja. Bei den Kriegern fällt mir ein, wir haben natürlich vergessen, Emmanuel zu erwähnen.
Ach ja, natürlich. Emmanuel ist ja auch dabei.
Ja.
Und zum Glück hat sie einen zu sprechen, weil, wie gesagt, der Exorzist ist ja auch Franzose.
Ja. Also sie wird wieder gespielt von Sylvia Christel, noch von der Emmanuel mit einem L weniger, also oder einem M weniger von Laura Gemser. Wobei ich sagen muss, gerade bei Laura Gemser, ich glaube, dafür wäre sich auch Laura Gemser nicht zu fein gewesen. Man hat sie wahrscheinlich bloß nicht angerufen.
Wahrscheinlich, vermutlich haben sie gar nicht gekannt. Also die kannten halt vermutlich auch nur ehrlich, einfach nur hier den französischen Erfolgsfilm Emmanuel 1 bis weiß ich gar nicht und haben sich gedacht, nennen wir einfach mal Emmanuel.
Ja.
Gut, und Emmanuel ist ja eine geschützte Marke und wie wir schon gerade gesagt haben, in dieser Vorhölle, in dieser Unterwelt, da treiben sich ziemlich alle wichtigen popkulturellen Figuren rum, außer Batman und Superman, die man zu dem Zeitpunkt so vor allen Dingen so kinomäßig haben konnte. Das sind ja lauter Leute aus Erfolgsfilmen in den 70er Jahren gewesen. Also James Bond, der Exorzist, der Pate, dann sag schon hier, Satu Ichi ist dabei.
Gab es beliebte, erfolgreiche Dracula-Filme in den 70ern?
Stimmt. Ich glaube, Dracula gab Dracula auch noch. Na gut, das wird noch, sagen wir mal halt von mir aus, mit 60er bis mit 70er. Was da ist, war alles dabei.
Der Mann ohne Namen, Clint Eastwood in den Dollarfilmen, war auch so ein bisschen lang im Zahn. Also das ist jetzt kein aktuelles filmisches Sujet, was hier aufgegriffen wird, weil das ist ja eher so 10, 15 Jahre after the fact. Aber halt offenbar nach. Weil der kriegt ja eine relativ große Rolle. Ich glaube, der darf sogar den finalen Kampf dann oder vorfinalen Kampf bestreiten gegen Bruce Long oder Bruce Lee.
Genau, und als er es dann versaut, sagen dann die restlichen überlebenden Bösen, jetzt machen wir es selber. Mhm. Ich muss sowieso auch sagen, eine ganze Zeit lang wusste ich auch nicht so genau, wer sind jetzt eigentlich die Bösen in diesem Film. Mhm. Das wechselt auch so ein bisschen. Also erst kommt halt mit dem König der Unterwelt, gerät Bruce Lee aneinander, aber der macht erstmal nichts, sondern sagt irgendwie, ja, troll dich. Ja, troll dich, sieh mal zu, wie du draußen klarkommst. So, dann kommt Bruce Lee draußen halbwegs klar, aber dann kommt halt diese Gruppe von Schurken, die den König wohl stürzen wollen, unter der Führung des Exorzisten. Und dann sieht es aus, als wenn er mit ihnen eine gemeinsame Sache machen könnte, aber nee, dann warte den König. Aber der König ist auch böse, weil der nämlich, wenn er gegen die Schlangen, gegen den Schlangenpfeiler haut, Erdbeben machen kann. Und da stirbt dann nämlich der Typ, der Bruce Lee gesund gepflegt hat, nach irgendwie dem ersten Kampf. Aber ansonsten hat er alles mehr gemacht. Zwischendrin wird auch noch, glaube ich, eine Kung-Fu-Schule kaputt gemacht. Ich habe es nicht verstanden, wer das jetzt gewesen sein soll. Aber war bestimmt die Gruppe von Pop-Idolen gewesen und popkulturellen Idolen gewesen und jeder macht irgendwas halt. Also es ist so ein bisschen, ist halt ein bisschen so, als wenn du halt einen Stein ins Wasser geworfen hast und die Wellen, die bewegen sich halt irgendwie und du kannst sie nicht vorausberechnen. Der Film ist ein Schneeball, der anfängt zu rollen und dann reißt er halt unkontrolliert alles irgendwie mit sich, so ein bisschen. Jetzt mal uncharmant gesagt.
Ja. Ich hätte mir das gewünscht, ehrlich gesagt. Also ganz ehrlich, meine Erwartungen hat er nicht wirklich erfüllt. Er hat mich gut unterhalten, 20, 30 Minuten lang. Und dann merkte ich aber, der kann aber auch nicht mehr als das, was er mir bisher gezeigt hat. Und variiert dann in den folgenden 60 Minuten mehr oder weniger nur das, was er mir bereits da schon gezeigt hat. Also wir haben irgendwelche aus der popkulturellen Historie bekannte Filmfiguren. Und die holt er eben raus, aber ohne sie wirklich auch mit individuellen Merkmalen zu füllen oder Charakterzügen, sondern die heißen eben einfach so, wie sie heißen, haben aber tatsächlich mit ihren filmischen Vorlagen in meisten Fällen relativ wenig zu tun und die treten eben gegen James Bond an. Es kommt relativ spät gegen Bruce Lee an. So. Und relativ spät im Film kommen da noch so ein paar coole Sachen dazu auch gerne später noch ein bisschen mehr. Aber lange, lange Zeit tritt der Film echt so handlungsseitig extrem auf der Stelle. Und ich muss sagen, besonders ermüdend fand ich diese ausufernden Abschnitte, in denen eben auf Bruce Lees oder Bruce Longs Virilität und Männlichkeit und sein großes Gemächt oder wie auch immer da Bezug genommen wird vom weiblichen Personal, das sich auch gerne mal entkleidet oder sich ihm irgendwie an die Brust wirft wie Emmanuel. Aber auch Emmanuel, die ist, ich weiß nicht, also die alte Schreckschraube hat mir ja Angst gemacht, muss ich sagen. Wie hat's dir denn gefallen? Also hast du Spaß gehabt?
Ich habe über weite Strecken Spaß gehabt, allerdings auch ich kann natürlich nicht leugnen, dass der Film so ein bisschen hängt an einigen Stellen. Ich hätte mir prinzipiell ein bisschen mehr Kämpfe gewünscht. Die Kämpfe, die da sind, die sind ordentlich, jetzt nichts, wo ich sagen würde, Donnerwetter. So viele Jahre vor Matrix war das schon möglich gewesen, dass eher so, ist handelsüblich, kann man gucken. Aber halt, wie du schon gesagt hast, dieses ewige Geplänkel damit, jetzt machen wir Bruce Lee mal an, das hätte einmal, also wenn sie das einmal mit dem Manuel gemacht hätten, auch weil sie ja Teil der Schurkengruppe ist, gerne von mir aus, aber dann fangen wir einmal die Mätresse und die Frau vom König an, ihn auch noch anzuhimmeln, wollen ihm anscheinend irgendwie einen Trank geben, aber dann trinken sie ihn und dann sorgt das dann dafür, dass die voll hässlich sind und also verunstaltet. Dann sagt halt der König, verschwindet und dann sind sie raus aus der Handlung und kommen nicht wieder vor. Das ist so gar nichts. Das ist irgendwie so ein richtig langgewalzter Gag, wo die Pointe auch sehr langsam erzählt und denkst dir schon, der so doll ist ja gar nicht.
Es scheint, war mein Eindruck, vor Beginn der Dreharbeiten kein wirkliches Drehbuch gegeben zu haben, sondern man verfuhr mehr nach dem Motto, wir überlegen uns mal was am Beginn des Drehtages, was wir eben heute so drehen und irgendwie wird das handlungsseitig schon so im Schnitt dann gelöst, dass das eine einigermaßen nachvollziehbare Story ergibt. Weil da sind tatsächlich auch Szenen drin, die, wie die genau mit diesem Aphrodisiakum, die keinerlei Sinn ergeben im Zusammenhang mit der Handlung, die wir davor abgesehen haben. Einfach so episodisch, wo man sich denkt, ach okay, jetzt passiert das, interessant, jetzt ist schon wieder vollkommen irrelevant, egal, nach vorbei. Und das eben in Kombination mit einer englischsprachigen Synchro, die ich glaube einfach gänzlich oder zum überwiegenden Teil nicht verstanden hat, was die da reden, das macht es für mich echt schwierig, da also Aufmerksamkeit für aufzubringen. Ich fand das am Anfang ganz amüsant, wenn sie so auch auf der Tonspur kommentieren, dass sie offenbar keine Ahnung haben, was da in Mandarin, ist das glaube ich, gesagt wird, wenn hier da Bruce Lee zu Beginn des Films, relativ zu Beginn, auf die Speisekarte guckt und dann seine englischsprachige Stimme sagt, ich habe keine Ahnung, was da steht. Und dann eben Austausch mit dem Kellner führt, bei dem man merkt, ja, die haben wirklich keine Ahnung, was die gerade sagen in diesem Film. Aber ich fand das eben auch irgendwann sehr, sehr ermüdend, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Hast du irgendwann mal Kung Pao Enter the Fist gesehen?
Ja.
Manchmal hat der Film für mich so eine Vibes gehabt, allerdings glaube ich eher unfreiwillig. Hm. Ich ertappte mich irgendwie dabei, als Bruce Lee da mit einer von den Damen spricht, dass ich so in meinem Kopf hörte, wie diese Frau sagt, Miu, Miu, Miu. Ich so gedacht, ja, es würde jetzt auch ganz gut passen. Mhm. Also ist kein Meisterwerk, der Film, das muss ich an dem Punkt sagen, aber der ist halt für das, was er ist, dieses komplette irrwitzige, what the fuck, was habt ihr genommen, finde ich jetzt schon ganz okay. Und ich frage mich ja die ganze Zeit, ob da, also das ist alles unfreiwillig passiert, aber so ungefähr 50 Jahre vor Ready Player One einfach mal so hier irgendwie, ja, kennst du auch zu machen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt Ready Player One nur als Beispiel genommen. Dieses ganze, in der ganzen Zeit ja total en vogue seiende 80er Jahre, kennst du. Ja. Das hat der Film schon vor gut 50 Jahren gemacht. Jetzt vermutlich nicht, weil er sich gedacht hat, oh, wir machen ja einen Metatext, du einen Kommentar zum momentanen Blockbuster-Kino aus einer ausländischen Perspektive heraus, sondern einfach nur vermutlich, weil sie gedacht haben, voll geil, machen wir einfach mal. Aber halt, ich glaube, davor hat das noch kein Film so gemacht. Einfach mal so zu sagen, so, wir setzen jetzt hier mal alles ein, was popkulturell gerade Rang und Namen hat, einfach nur Names zu droppen und den Leuten zu sagen, ha, kenn ich, witzig. Von daher, da ist der Film echt visionär gewesen. Wie gesagt, sehr unfreiwillig, aber ist er halt.
Ich glaube, für mich funktioniert die Tonalität nicht. Ich muss ihm zusprechen, dass er immerhin mehr versucht als solche Rip-Off-Streifen wie jetzt Turkish Star Wars. Also, was ich übersetze, ist, glaube ich, der Titel ja Der Mann, der vom Himmel fiel, der sich dann einfach nur Filmszenen bedient aus dem Original Krieg der Sterne, um irgendwie sowas wie Production Values zu vermitteln, die der Film aber eigentlich nicht hat, aber eine Geschichte erzählt, die nichts mit dem Original Krieg der Sterne zu tun hat. Da ist The Dragon Lives Again schon noch so ein bisschen anders gepolt, insofern, dass er eben auch diese Figuren benennt und eben auch, also benennt, wo er quasi klaut. Er macht nur nicht allzu viel drauf, eben abseits dessen, was du gerade beschrieben hast, dieses Member Berries Ding, dieses, ach, kenne ich, deswegen automatisch witzig. Weil ich möchte zwar sagen, abseits von Popeye oder Emmanuel, die noch sowas wie ein Innenleben zu haben scheinen und die sich auch wirklich benehmen wie Popeye und Emmanuel, weil Emmanuel ist Dauerspitz und Popeye frisst eben Spinat, machen die meisten Figuren eben nicht das, was sie in den Filmen machen. Also ich habe die ganze Zeit bei Bond darauf gewartet, dass er eben mal ein bisschen bondig ist und beim Exorzisten darauf gewartet, dass eben mal exorziert wird. Aber das passiert einfach nicht, da kommt gar nichts. Wobei, man muss sagen hier, Satoshi darf kämpfen.
Ja. Ja. Und der ist sogar gar nicht so schlecht, zumindest was das angeht.
Also, jemand erkennt ihn zumindest sofort.
Ja.
Ohne, dass man da seinen Namen sagen nennen muss.
Aber was halt auch so ein Ding ist, kannte man in Hongkong, war Satoichi so eine Riesennummer, dass man im Hongkong-Kino auch wusste, wer das ist?
Naja, so ein Film will ja auch weltweit vermarktet werden.
Ja gut, also ich muss allerdings sagen, bevor dann mal irgendwann, so vermutlich irgendwann im Dunstkreis, vermutlich von irgendwie bei Kill Bill oder sowas in der Richtung, hatte ich uns verreckt und nie was von Satoichi gehört, bis Anfang der Nullerjahre, wenn ich ehrlich bin.
Ja, du meinst bis Takeshi Kitano da mit seiner Version um die Ecke kam.
Ein bisschen früher kannte ich dann Satoichi doch schon.
Ja gut, ich gebe dir da schon recht, aber wie gesagt, ich kann auch nicht in die fernöstliche Seele des Jahres, Hongkong-Seele des Jahres 1977 reingucken. Vielleicht freute man sich dann darüber. Ich habe mich, wie gesagt, es gibt hier unter Momente, in denen ich denke, ja, wirklich lustig, aber all die haben weder was zu tun mit, ach, guck mal, wie geil, wie cool, wie sonst was Bruce Lee ist und hier, wir gedenken ihm und also wir verharren in seinem im Andenken und in Ehrfurcht an den toten Meister, noch hat mir dieses ganze Parodistische irgendwas gegeben. Ich glaube, wenn der Film so ein bisschen eigenen Humor entwickelt hier und da, dann ist er tatsächlich mal ganz lustig. Ich fand zum Beispiel dieses Episödchen mit dem Arzt, zu dem dann Bruce Lee am Anfang gebracht wird. Da ist auch ein praktizierender Arzt in dieser Vorhölle, der Bruce Lee dann heilt. Den fand ich zum Beispiel sehr lustig. Zumindest in dem Moment, wo er da mit dem Skelett redet, der sein vorheriger Patient war. Also,
du, tatsächlich, die Szene ging noch länger, weil es gibt auch noch hier
Es gibt einen Director's Cut.
Ja, so in etwa tatsächlich, weil es gibt eine etwas längere französische Fassung wohl, aber die konnte halt irgendwie nicht verwendet werden, weil es da reingestanzte Untertitel gab und so ein Kram. Deswegen hat man die Szene nicht eingefügt, aber da geht das Gespräch mit dem Skelett sogar noch ein bisschen länger, was dann halt gesagt, um Gottes Willen, sind Sie bald fertig mit Ihrer Behandlung? Ich kann kein Blut sehen. Oh. Also der Skelett-Gag hätte noch mehr gebracht.
Ich meine, also wir reden hier von einem Film, einem Exploitationer, in dem Bruce Lee gegen filmische Ikonen kämpft oder sich zumindest, also er kämpft ja nicht gegen alle, aber er trifft sie zumindest. Und das hat so ein großes Eskalationspotenzial für mich rein theoretisch. Also zumindest habe ich das in meinem Kopf quasi, ich habe das gefühlt, als du mir diesen Filmtitel vorgeschlagen hast und in zwei drei Sätzen umrissen hast, worum es geht. Und da gucke ich diesen Film und denke mir, ja, das ist aber alles ganz schön harmlos und zu bodenständig eigentlich. Also da habe ich mir einfach mehr Wahnsinn erhofft, glaube ich.
Das tut mir leid. Aber halt, ich frage mich ja die ganze Zeit, das sind wir, also ich muss dann ja auch mal über irgendwas nachdenken, weil der dritte irgendwie, Bruce Lee ist immer geil, Gag, hat bei mir auch so ein bisschen nicht mehr so ganz gezündet. Aber Bruce Lee kommt in eine Hölle, wo lauter im Grunde genommen Kunstfiguren herumhocken.
Ja.
Bruce Lee kommt dort auch rein. Ist Bruce Lee jetzt, also Bruce Lee mittlerweile auch so eine Kunstfigur geworden? Ist er gar nicht mehr eher als Person wahrgenommen? Ist Bruce Lee auch nur noch eine Marke, die dort unten irgendwie wartet, verwertet zu werden?
Okay.
Ist das Ganze vielleicht auch mehr oder minder ein Kampf der Hongkonger Filmindustrie gegen die große Übermacht zu der größtenteils westlichen Kinokultur?
Aha.
Will man die Überlegenheit vielleicht zeigen, dass am Ende des Tages das Kung-Fu-Kino und vor allen Dingen Bruce Lee den anderen immer überlegen gewesen ist?
Okay.
Außer Popeye, den anscheinend alle mögen.
Naja, vielleicht auch das. Ich meine, zumindest bestätigen das die ein, zwei Szenen, denen er in dem Kostüm aus dieser Fernsehserie da auftritt, The Green Hornet.
Ah ja, als Kato.
Ja, genau. Wo er ja den 60er mitgewirkt hat. Ja, aber ansonsten, ich muss sagen, auch Bruce Lee, so wie ihn hier sehen im Film, ist echt uninteressant. Also langweilig, möchte ich fast schon sagen. Er ist wenig charismatisch, sondern eher so ein Rüpel einfach.
Ja, deswegen geht er auch durch die Vorhöhle, damit er sich am Ende dann halt, als er geläutert ist, ich hab's ja gesagt, deswegen nennt er seine Frau Zwinker. Deswegen kommt er am Ende auch aus der Hölle raus. Ja,
okay.
Ja, ich merke schon, es wird mir jetzt nicht gelingen, dich von der inhärenten Genialität von The Dragon Lives Again zu überzeugen.
Ich glaube, das, was der Film... Ich überlege mir gerade, ob es eine Version dieses Films geben würde, die funktioniert. Weil einerseits bin ich ja dankbar dafür, dass er nicht zu albern ist und tatsächlich sich komplett nur auf dieses One-Trick-Pony verlässt und mir die ganze Zeit Filmparodien um die Ohren haut, weil das wäre wahrscheinlich auch nach 90 Minuten ermüdend. Stattdessen ist er aber eben auf eine andere Art und Weise repetitiv, weil diese ganzen Kampfszenen so total okayisch und einigermaßen kompetent die sind auch alle so bedeutungslos. Weil wenn ein Kampf aufhört, beginnt eben der nächste. Und dann ist eben Blondie aus dem Weg geschafft und dann kommt der Pate und dann kommt Dracula und dann kommt Popeye gegen die Mumien. Wobei, die sollten wir vielleicht nochmal auch namentlich benennen, auch lobenderweise benennen, weil den Kampf fand ich zum Beispiel wirklich lustig. Da war da doch der Wahnsinn da, so auf den letzten Metern, den ich mir die ganze Zeit erhofft hatte, wenn da Popeye nach einer Ladung Spinat zu Kräften gekommen gegen Draculas Mumien kämpft oder sind es?
Ja, Dracula.
Oder sind es die Mumien des Exorzisten? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Nee, die hat, wenn ich mich recht erinnere, Dracula im Schlepptau.
Also das war mein Highlight. Ich glaube aber auch, weil die Mumien so süß aussehen.
Und einen lustigen Tanz machen.
Ja.
Ja, nee, also, aber da ist der Film auch schon jetzt kein Vorgänger, weil das gab es schon vorher in Japan. Ich weiß gerade nicht, wie das Taikatsu, ich vergesse dieses Genre, sowas, wo zum Beispiel sowas wie Kamen Rider oder halt später dann auch die Power Rangers, die das halt drin gewesen sind, dass halt irgendein Held irgendwo auftaucht, dort sind Monster und mit denen muss er kämpfen. So quasi im Videospiel ähnlich. Ich weiß nicht, wie das Genre gerade heißt. Kriegt der Infras, gehört auch zu diesem ganzen Kram.
Ja, nein. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat er mich einfach auch nur in der falschen Stimmung erwischt. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Synchro, die englischsprachige, hat mir viel verleidet, weil ich habe, auch wenn das im deutschsprachigen Raum passiert, ehrlich gesagt immer so ein Problemchen damit, wenn ich merke, die geben sich einfach keine Mühe, denen ist das scheißegal. Die haben nur einen Nachmittag im Aufnahmestudio und das Synchrondrehbuch wurde geschrieben der Nacht zuvor mit der Flasche Whisky auf dem Tisch, billigen Whisky. Und das merkt man im Film eben an, hört man im Film an in jeder Szene, dass sie sich da keine Mühe gegeben haben. Und ich glaube, na, da wäre mehr drin gewesen, aber nun gut. Und dazu auch noch die üble Bildqualität. Ich bin mir sicher, der Film sieht aber hervorragend aus, im schönsten HD, wie du ihn geguckt hast.
Ach, der schönste HD war jetzt auch nicht mehr so möglich. Da sieht man noch eine ganze Menge Schlieren, aber ich finde das auch immer sehr... sehr schön, sehr nostalgisch, weil die Original, das Original Negative in Hongkong war wohl zu nichts mehr zu gebrauchen. Da mussten sie auf einen Amerikaner jetzt zurückgreifen.
Ah ja,
auf eine 35mm Kopie, genau.
Reicht aber auch aus bei diesem Film.
Ja, dass ich den Film jetzt in 4K brauche, eher nicht, nein.
Ich habe ganz schlechtes VHS-RIP gesehen. Bei archive.org liegt das rum. Wer denn möchte, ich glaube, das tut keinem weh. Ein Film, der so viele Urheberrechte mit Füßen tritt, die kann man auch als VHS-RIP gucken. Ansonsten aber natürlich die empfehlenswerte Severin Blu-ray Box. Bruceploitation, irgendwas heißt die? Kaufen.
Die heißt The Game of Clones.
Okay.
Oh, aber sonst das Ende noch ganz kurz erwähnen. Das Ende besteht irgendwie darin, dass Bruce Lee halt gewinnt gegen den König, der böse gewesen ist, dann aber gut und meint, nein, jetzt kannst du König sein. Ich will gar kein König sein. Was wünschst du dir denn? Ich will wieder zurück auf die Erde. Okay. Und dann sehen wir halt diese Puppe an der Schnur da irgendwie hochgezogen zum Berg. Alle winken zu. Ende. Das war nicht großartig. Ich also absolut auch. Toll. Ich so dachte, okay, was soll das denn jetzt? Das ist das Ende.
Das hat mich auch gefreut, ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, so in den letzten 10 Minuten tritt dann der Wahnsinn zutage, den ich mir die ganze Zeit erhofft habe. Aber man muss lange auf die Mumien und das Bruce Lee-Püppchen, den Bruce Lee-Dummy an der Stur da warten. Das dauert mir einfach alles zu lange.
Okay, also mit zusammengefasst, vielleicht die ersten 5 Minuten den Vorspann angucken, dann so die letzten 20 Minuten und dann ist man glücklich.
Wäre meine Meinung. Aber ja, guckt ihr euch an.
Es schadet ja nichts, Leute.
Nein,
ihr könnt dann immerhin eine Kerbe in euer cinephiles Gewehr ritzen und sagen, hey, und wisst ihr, was ich geguckt habe? Ach, wieder irgendein obskuren Kung-Fu-Film? Ja, aber nicht irgendeinen. Und dann könnt ihr vom Leder ziehen.
Ja, jetzt kommen wir ja zu einer Baustelle oder einem Steinbruch, der, glaube ich, eher so in meine Gelüste bedient. Nämlich, wir reden über Bruno Mattei-Film. Und ich bin ganz happy, dass wir das mal tun, über Bruno Mattei-Film sprechen. Ist ja nicht der erste, aber einer der besten, möchte ich sagen.
Vielleicht gar sein Magnum Opus. Ja, irgendwie ist das Virus für mich oder halt Hölle der lebenden Toten, aber gleich danach könnte der hier kommen.
Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, bei Hölle der lebenden Toten, ja, würde ich auch ziemlich weit vorne sehen. Ich mag die ja alle von ihm mehr oder weniger. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Bruno Mattei-Film, ich habe so 7 oder 8 gesehen, den ich gänzlich furchtbar finde. Selbst wenn die natürlich sehr krude teilweise sind, sehr preiswert gemacht und technisch oft auch mal mit Inkompetenz glänzen. Ich fühle mich nie schlecht unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Nie. Sage ich aus vollster Überzeugung.
Ja, nee, kann ich auch so sagen. Also, ob der Mann jetzt so das eine große Meisterwerk noch in seinem Herzen gehabt hat, kann ich nicht sagen. Aber der wusste zumindest mal ganz genau so, die Leute wollen unterhalten werden, dann bin ich engagiert worden, mache ich jetzt.
Riffs 3, die Rachen von Manhattan, im Original Rats, Not der Di Terrore, etwas adäquater tituliert, nämlich es geht genau um Ratten in der Terrornacht und nicht etwa um eine Biker-Gang und hat auch nichts mit Riffs und Riffs 2 zu tun, den Lenzi-Streifen.
Nee, die waren von Castellari.
Ja, von Castellari, Entschuldigung, natürlich. Och, Castellari, Enzo, meine Güte. Verzeih mir. Scusi, Scusa, sagt man ja. So, mit Richard Raymond in der Hauptrolle, Jenna Ryan, whoever, Alex McBride, Richard Cross, die meisten Menschen sagen mir nichts, ungleich zu vielen anderen Italo-Streifen dieser Gangart und dieser Epoche sind tatsächlich relativ wenige Namen da vor der Kamera, bei denen ich sage, ach, so und so und so und so, aber gut. Und wie konnte es anders sein? Sein guter Buddy und langjähriger Kollaborateur Claudio Fragasso als Co-Autor am Drehbuch beteiligt. Musik von Luigi Ceccarelli, Kamera von Franco Delli Colli. Und ich lese mal die OFDB-Inhaltsangabe vor von Jan Hache. Und Jan schreibt, die Welt nach einem atomaren Krieg ist ein lebensfeindlicher Ort. Eine Gruppe motorisierter Überlebender streift durch die zerstörten Städte auf der Suche nach unverseuchter Nahrung und Wasser. In einem geheimen Labor unter einem einstigen Lokal werden sie fündig, doch haben sich an diesem Ort auch Ratten eingenistet und diese Nager haben nicht vor, die Vorräte mit den verzweifelten Menschen zu teilen und beginnen sie auf intelligente und höchst aggressive Art und Weise zu attackieren. Langsam aber sicher muss die Gruppe einsehen, dass sie gegen die Ratten keine Chance haben. und dass in dieser neuen Welt die Menschen ihren Rang als dominante Spezies nicht länger behaupten können. Und den letzten Satz spare ich mir, weil der ist ein Mega-Spoiler und über das Ende des Films reden wir etwas später.
Ja. Das ist jetzt so eine Sache, also das, was die Inhaltsangabe da sagt, ist ja nicht falsch, aber die Fassung, die ich geguckt habe bei Amazon, ist ja quasi der Director's Cut, sag ich jetzt mal. Ja. Und da gibt's ja noch einen Vorspann.
Ja.
Und da wird die Lore nochmal so richtig ausgeweitet. Das ist ja richtig ambitioniert, also, aber das kommt in der deutschen Fassung nicht mehr so wirklich rüber, weil das ist ja so, nach dem Atomkrieg sind die Leute nach unten unter die Erde geflüchtet. Nach 100 Jahren sind welche nach oben gegangen, weil sie keinen Bock mehr hatten, darunter zu sein. Zwei Parallelgesellschaften und die unten schauen irgendwie auf die, auf der Oberfläche irgendwie herab oder sowas in der Richtung. Und ich habe keine Ahnung, zu wem jetzt diese Motorradrocker eigentlich gehören, anscheinend zu der Oberwelt. Aber die Unterwelt wird gar nicht mehr wirklich erwähnt, außer ob das vielleicht dann der Schlussgag sein soll. Die Lore ist ein bisschen löchrig, zumindest in der Fassung. Deswegen bleiben wir lieber bei der deutschen Sache Atomkrieg und ein paar Kirmesrocker fahren in die Stadt.
Interessant. Ich habe, glaube ich, nie eine andere Fassung als diese längere gesehen. Aber da gibt es natürlich auch, du hast ja vollkommen recht, schon noch mal so einen gefühlten Bruch, weil die ersten 5-6 Minuten sind komplett dialogfrei. Wir haben im Grunde nur diese Texttafel mit einem relativ langen Text zu dem Szenario, in dem wir uns da wiederfinden, also postapokalyptische Zukunft und so. Und dann sehen wir minutenlang diese Biker da rumfahren und dazu eben die Opening Credits.
Das ist auch ganz geil. Weißt du, da kommen sie halt an, fahren halt durch die Gegend und dann der Anführer King sagt dann zu, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, bleibt da stehen, vor irgendeiner Häuserwand, guckt sich kurz um, macht eine Handbewegung, einer kommt vom Laster runter gehopst, fährt 5 Meter vor die Tür, zurück zu King und sagt dann, oh, alles okay. Und ich dachte mir, ja, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Hat er sich selbst gesehen?
Ich mag die Gags auch.
Film, ich sag's mal ganz kurz so, das ist der Film der großen Gesten.
Ja, tatsächlich. Das sind alles sehr, sehr stark ritualisierte Handlungen hier. Also mein Eindruck war auch, ich verstehe nicht immer ganz, was die da machen. Die sind ja auch verbissen ernst fast, wie sie da rumfahren auf ihren blöden Motorrädern. Ich finde ja sowieso, Entschuldigung, alle Biker da draußen, immer so Leute mit so einem Biker-Fetisch ein bisschen merkwürdig oder seltsam. Aber gut, jedenfalls mit so einem stoischen, verbissenen Ernst gucken die da rum. Und in dem Moment, wo er sagt so, ja, wir können absteigen und quasi in das Gebäude rein, sind alle so, yay, let's go, Freunde. Und ich denke mir, uff, okay. Also war das alles so Show? Und eigentlich seid ihr eher so eine Gruppe Kinder, die sich auf eine Geburtstagsfeier freuen? Also alles ein bisschen komisch.
Ja, wenn sie ja durch die Postapokalypse. Ja, den Umständen entsprechend, ne? Da nimmt man den Spaß, den man kriegen kann. Ich meine, ist ja hier, Doomsday war ja quasi hier.
Ja.
Das fand ich auch mal so ganz großartig in italienischen Endzeitfilmen, dass die auch immer alles ausstaffiert sind, halt wie in The Road Warrior. Aber da ist ja der Grund gewesen, dass die alle durch die Wüste fahren. Aber ist egal. Italienische Endzeitfilme, die laufen auch alle immer gerade gerne lustig verkleidet rum. Und hier auch, weil hier merkt man auch ganz eindeutig, die sind halt in irgendein italienisches Kostümlager gegangen. In Cinecittà und haben gesagt, so, ich zieh mal das an und mal das und mal das und mal das. Und dann kam halt das raus. Also
ich finde das ganz gelungen. Also es passt zu den Figuren in den meisten Fällen. Der eine sieht so aus wie so ein Hare Krishna-Typ. Das ist eben so der Prediger der Gruppe. Da gibt es einen, der heißt Video. Der sieht so aus wie Bob Ross mit einem mit so einer Funktionsweste. Duke ist der Typ, der, ich glaube, der erste Untergebene, so quasi die rechte Hand von King,
genau.
Bevor er sich eben gegen King wendet oder Kurt, wie er in der englischsprachigen Version heißt. Der trägt eben so eine Art, was ist das? Er trägt auch so eine Uniform. Bisschen peinlich alles. Es passt aber.
Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, weil wir uns noch Anfang der 80er Jahre befinden und man geschmacklich noch nicht so ganz war, so weit war wie heute, haben wir auch eine dunkelhäutige Figur, eine Dame, die Chocolate genannt wird.
Natürlich heißt sie so.
Und das war auch die einzige aus dem ganzen Cast, die ich erkannt habe, aber dann. Die hat später noch beim ersten Dämonen mitgemacht.
Ja.
Die Dame.
Ja. Jetzt muss ich auch ehrlich sagen, keine von denen ist schlecht in dem, was sie da tun. Ich finde, die sind alle komplett kompetent. Und das ist jetzt auch nicht so mit haha, zwinker, zwonker, wir machen es hier irgendwie ja nur lustig und guck mal, was für ein Schrottfilm, Attitüde gespielt. Die nehmen ihre Sache schon sehr ernst. Also die Biker nehmen ihre Bikes sehr ernst und die Schauspieler hier auch ihre Rollen. Und das, finde ich, steht solchen Filmen wie Rivers 3 oder ähnlichen Filmen aus Bruno Mattei's Schaffen immer ganz gut zu Gesicht, dass ich das Gefühl habe, nee, die wollen mir hier schon, also ich weiß nicht, ob sie es können, aber sie versuchen zumindest, mir hier eine spannende Geschichte zu erzählen, die auch ordentlich packend ist, mit ordentlich Action und ja, also ich bin so rein handwerklich, was das Schauspiel betrifft, ehrlich gesagt hier ganz zufrieden.
Da haben wir bei Bruno Mattei schon ganz andere Kaliber gesehen, das stimmt schon. Ich erinnere nur an den Typen in Virus, einen von den Polizisten mit den rollenden Augen, der ein ganz eigenes Feuerwerk abgefeuert hat. Nö, die sind hier schon ganz okay. Den kaufe ich auch irgendwie ab, dass die vielleicht aus dem George Miller Film hätten rüberrennen können, von mir aus. Da hätten sie auch gut reingepasst.
Der Film spielt in New York, wie der Titel schon sagt, wie glaubwürdig fandest du das? Also ich glaube, das ist so der einzige Punkt, wo meine Suspension of Disbelief etwas zu leiden begann. Immer wenn sie dann sagten, wir müssen rüber in die Bronx und du hast mir versprochen, wir würden Coney Island besuchen. Und ich denke mir, ja, das sieht aber alles so aus wie irgendwie ein Keller, den ihr immer für ein Wochenende gemietet habt, in der örtlichen Klopapierfabrik in irgendeinem italienischen Vorort.
Du, keine Ahnung, Hell's Kitchen sah zu der Zeit dann nicht sonderlich schön aus. Also, ja. Nee, also so der New York-Faktor, wenn man die so nennen will, der kommt nicht so ganz rüber. Das ist halt, das sind ja wohl auch Kulissen aus hier, es war einmal in Amerika, habe ich irgendwo gehört. Und ich habe dir jetzt auch nichts erkannt, also ist jetzt nicht so, dass ich hätte sagen können, ah, klar, hier, damals im Punkt. Es sieht ehrlich gesagt aus wie ein bisschen Western-Saloon, wo sie da drin sind.
Ja, richtig. Also zu Beginn, gerade wenn sie so in diese Straße, diese staubige da runterfahren, das sah schon so aus wie Western-Town im Phantasialand. Und dann sagten sie, ja, cool hier in Manhattan. Und ich dachte mir, ja, okay, wenn ich es nicht gesagt hätte, ich würde es nicht glauben, aber gut. Kurz darauf merkt man auch gleich, wie ökonomisch diese Filme von Mattei so inszeniert sind. Ich glaube, wir sehen dreimal den gleichen verwesten Dummy in unterschiedlichen Positionen. Einmal auf dem Stuhl sitzend, einmal in einem Bett liegend und dann auch irgendwie einmal aus einer dunklen Ecke fallend.
Im Anlass beleuchtet halt.
Ja, aber sieht gut aus. Und ich habe ehrlich gesagt, also ich habe mich da mitreißen lassen. Also ungleich jetzt zu Dragon Lives Again, wo ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, den Wunsch hatte, denjenigen, pack mich doch einfach Film, lass mich einfach mit Spaß haben, hatte ich hier gleich von Beginn an Spaß, als die eben so anfangen, genau hier Kindergeburtstag zu feiern und dann entdecken sie hier Mehl, Zucker und andere Konserven und können nichts Besseres machen, als sich damit zu überschütten.
Ja, vor allen Dingen halt Duke, dann sagen, oh, lecker Zucker und schüttet das Zeug in seinen Filund hinein und dann erstmal komplett weg. Also die Hälfte der Nahrungsmittel, die sie finden, werden erstmal irgendwie zum Spaß weggefeuert.
Ja.
Auch völlig geschmackloser, rassistischer Gag, dann auf Kosten von Schokolade. Als sie sich Mehl überschüttet und dann herumtanzt und meint, ich bin jetzt so weiß wie ihr. Und ich dann kurz dachte, ah, das würde man heutzutage vielleicht doch ein bisschen anders gestalten vielleicht. Aber gut, bitte, das waren die 80er. Italien, Simco.
Ich glaube, das macht man auch schon damals ein bisschen anders, aber ja.
Ja.
Was jetzt solche Filme immer so ein bisschen freispricht, absolutiert vom naheliegenden Vorwurf des Rassismus und Sexismus, und das müssen sich diese Filme, eigentlich müssen sich das anhören, ist, dass eben alle gleichermaßen scheiße behandelt werden. Und die ganzen Weißbrote in dem Film sind ja auch nicht besser. Man muss ja sagen, es gibt so mit abseits von Kurt oder King, in der deutschen Fassung, dem Anführer der Bande, keine Figur, von der ich wirklich sagen kann, ja, das ist mal eine coole Socke. Weil die sind alle mehr oder weniger Trantüten oder cholerisch oder sie wirken ab alle reichlich inkompetent bei dem, was sie hier tun. Also so richtig sympathisch ist mir keiner von denen.
Kann ich bestätigen.
Am allerwenigsten, glaube ich, Lucifer, der auch einen merkwürdigen Abgang hat.
Wer hat das bei diesem Film nicht? Also die Jungs und Mädels sind dann ja in diesem Forschungslabor, was sich unter einem Western-Saloon befindet, und dann kommen die auch mal langsam die Ratten.
Ja.
Und das sind jetzt nicht irgendwelche Ratten, weil diese Ratten können alles.
Ja.
Diese Ratten sind intelligent und die wissen auch ganz genau, wie sie Leute dort behalten können. Und sie versauen ihnen ihr Essen. Das ist eine der wenigen Sachen, wo ich tatsächlich auch sagen kann, das ist recht bedrohlich dann inszeniert, wie die Ratten halt anfangen, gerade neu entdeckte irgendwie Hoffnung komplett zu zerstören, indem sie einfach in den Wassertank hineinspringen, der wo aufbereitetes Wasser drin ist und es damit völlig ungenießbar machen. Mhm. Oder halt irgendwie, sie meinen da irgendwann, glaube ich auch mal, ja, das Futter ist von denen auch verseucht worden. Das finde ich schon recht effizient gemacht, wenn man dann sagen kann, ja gut, Jetzt seid ihr am Arsch, weil die Ratten haben euch gerade eure Nahrung genommen und die Reifen zerfressen. Weil das machen sie ja auch. Die wissen ja ganz genau, was sie machen müssen, damit sie halt so viel Unheil wie möglich anrichten können. Das sind super Ratten.
Ja, richtig.
Deswegen verstehe ich, das ist eine der Sachen, die ich in dem Film sehr putzig finde. Ich muss es ganz klar sagen. Das sind so großartige Ratten. Deswegen braucht es auch nur ungefähr, sag mal, 30, 40 von ihnen. Aber sie wirken wie Massen.
Ja.
Ich finde das halt so toll, wie halt, da immer dieser eine kleine Rattenhaufen im Grunde genommen nur ist, aber die Kamera und halt auch die das Herumgezappel der Darsteller und Darstellerinnen und halt weiß machen will, da ist gerade ein Berg, der auf sie zukommt, aber es sind halt nur so 30 bis 40 gelangweilte Ratten, die halt da irgendwo auf dem Fleck herumhocken und vermutlich gerade was wegknuspern.
Ich glaube, da rettet man viel im Schnitt, war auch mein Gefühl, weil man sieht die ja selten im selben Bildkader, also die Schauspielenden und die Ratten. Es ist dann meistens nur Geschrei oder Close-ups oder eben auch mal eine Totale der wegrennenden Schauspielerschaft und dann eben Schnitt auf die immer wieder gleichen 10, 20, 30 Ratten, die sie mutmaßlich da gerade angreifen. Also ich finde, zum Editing ist das gar nicht so schlecht gelöst. Und ich muss sagen, so abseits von zwei, drei Einstellungen, die man eben relativ klar erkennt, dass das einfach ein ausgestopftes Tier ist, weil es sich nicht bewegt, fand ich die Ratten auch relativ glaubwürdig.
Die Fließbandratten gab es auch noch an ein, zwei Stellen. Wo sie halt echt nur Rattenpuppen auf so ein Ding, auf so ein Fließband gestellt haben und dann die Kamera so fast zentral davor gestellt haben und das dann halt ablaufen lassen, damit es ganz kurz so aussieht, als wenn da gerade, da kommen gerade echte Massen auf sie zugestürmt.
Ja, ich finde die Idee ehrenwert.
Ja, aber also ehrenwert ist tatsächlich, ja. Das ist echt so, dass sie sich anscheinend gedacht haben, wisst ihr was, das glaubt uns jetzt eh keiner, dass hier 100.000 Ratten sind. Wir spielen es mal trotzdem so und werfen hier so richtig Gusto rein. Wir haben nichts, aber das nutzen wir. Und dort halt gemacht. Deswegen gibt's halt, ich habe die ganze Zeit aber auch gedacht, das ist ein Film, den könnt ihr auch so auf eine Bühne bringen, ganz ehrlich gesagt. The Riffs 3, das Theaterstück. Es gibt eigentlich nur drei Kulissen im Grunde genommen. Hier Tresen, Labor und kurz die Straße davor. Das könnt ihr so, und dann sind das halt auch so, gerne auch so Kameraeinstellungen, dass halt auch siehst, da sonst nichts anderes, sondern eigentlich relativ leer. Das ist ein Stoff fürs Theater.
Vermutlich, klar. Wäre auch ein ganz intensives Psychogramm. Da könnte man wahrscheinlich noch mal mehr so auf die einzelnen Figuren eingehen und was sie eben so plagt. Weil da gibt es ja schon einige, die haben, ich glaube, auch eine wirkliche Leidensgeschichte, wie eben hier Lucifer. Ja. Lucifer hat einen ganz furchtbaren Abgang tatsächlich. Also trinkt sich dann zu Tode, bevor er von den Ratten gefressen wird. Und das sind ja schon so Szenen, da merkt man richtig, der Typ ist wahrscheinlich vorher an die Royal Shakespeare Academy gegangen, so wie der das spielt. Der spielt das wirklich, als sei das die Rolle seines Lebens.
Aber der Einstieg ist auch toll. Er hat gerade mit einer Dame Beischlaf verübt und dann, er will mehr und sie sagt nein. Dann irgendwie, ich weiß warum. Ich hab dich nicht befriedigt.
Ja.
Und zieht dann halt von dann. Und dann ist halt so gebrochen, dass er erst mit seinen Eltern telefonieren möchte, die aber tot sind. Und das führt dann halt, wie du schon gerade gesagt hast, zu dieser absolut intensiven und bedrückenden Betrachtung des Menschen in seiner ganz globalen Einsamkeit nach der Apokalypse.
Diese Beischlafszene, die etabliert natürlich auch die Genialität hier von Mattei und seinem Stammautor Claudio Fragasso. Wie sie das nämlich sorgfältig etablieren, die Tatsache eben, dass der Reißverschluss des Schlafsacks, in dem die beiden in Coitus praktizieren, klemmt. Und der natürlich am Ende dazu führt, dass sie im Schlafsack von den Ratten aufgefressen wird und sich nicht befreien kann.
Das ist quasi Tschechows Schlafsack.
Ja, was ich finde, so letzte Konsequenz zu dem wahrscheinlich schönsten oder will heißen ekelhaftesten Special Effect des Films führt.
Ja. Weil,
also wenn die Ratten da aus ihrem Rücken rauskrabbeln, das ist schon reichlich widerlich.
Absolut. Ich muss auch sagen, da ist wohl auch ein Großteil der Code hingegangen mit diesem Effekt, oder?
Mhm.
Ich meine, als das Ding aus dem Mund rausgekochen, also rausguckt, sieht das schon ziemlich echt aus. Ich hatte echt für einen kurzen Augenblick echt gedacht irgendwie, nee. Weil wir kennen das hier von hier Glockenseil-Zombie, dass die auch mal gerne irgendwie Schafsgedärme sich in den Mund stopfen mussten. Aber und ich habe echt ganz kurz gedacht, nee, Mattei hat sich jetzt echt nicht eine Ratte irgendwie reinschlucken lassen. Nee, okay, nee, klar. Aber für kurz habe ich echt gedacht, okay, doch, hat er gemacht, warum auch nicht? Kriegt er Geld dafür.
Es gibt eben aber auch ein paar Effekte, die sind so preiswert. Dazu gehört für mich, tut mir leid, leider auch das Rattenlaufband.
Ja.
Da fragte ich mich schon, war das, wir haben das Jahr 1984 schon mit Blick auf den Videomarkt produziert, dass der Mattei sich gedacht hat, naja, auf Video erkennt das ja sowieso keiner mehr. Also wir sind ja 40 Jahre entfernt von hochkontrastigen Bildern, HDR und dergleichen. Also in der Video-Ära, wenn du da so eine Szene nahmst, die sowieso düster war, konntest du da wahrscheinlich außer Bildkrisseln gar nichts mehr erkennen. Und dann kann ich mir vorstellen, funktioniert das. Aber selbst in dieser schäbig aufgelösten Prime-Video-Fassung, und die sieht jetzt mitnichten gut aus, sondern bestenfalls mittelmäßig, also ich möchte mal sagen, schlechte DVD-Qualität, ist das eindeutig eben als Trick erkennbar. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das auf der Kinoleinwand gewirkt haben muss, wenn man das so sieht auf, ich weiß nicht, 2x5 Meter, 2x4 Meter Größe.
Der ist ja im Kino gestartet sogar.
Ja, ja.
Das natürlich ist heutzutage, das ist heutzutage etwas, ich war zu jung für diesen ganzen Kram zu dem Zeitpunkt, aber wenn ich heutzutage denke, hey, dieser Film, der hatte Kinoplakate, vermutlich auch irgendwie unten am Zoo, Marmorhaus, keine Ahnung, lange ja zu, aber mittlerweile, draußen an den Schaukästen, Riesenplakat mit The Riffs 3, die Ratten von Manhattan, und Leute gehen vorbei und denken sich irgendwie, ach Mensch, guck mal Schatz, ein dritter Teil von diesem tollen Rockerfilm, die wir geguckt haben, lass uns mal reingehen. Das ist so eine Welt, die ist komplett weg, die ist komplett Fantasy mittlerweile, ja, kurz Exkurs. Ganz ehrlich gesagt, aber ich kann mir das einfach gar nicht mehr vorstellen, dass so eine Filme echt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine große Premiere gehabt haben werden, aber keine Ahnung, Sabine Sauer vielleicht oder irgendeine andere Kinosendung, die es dort gab, halt echt abends zur besten Sendezeit. Ja, jetzt hier, The Riffs 3, der Nachfolger von den anderen beiden Filmen, nicht wahr? Diesmal, und dass dann echt das Wortspiel vorgestellt wird. Das ist toll, bemerkenswert. Einfach eine ganz großartige Vorstellung. Und das ist nur einer von denen. Ach, diese ganzen Filme, die irgendwie im Kino gelaufen sind.
Theoretisch, also ich möchte sagen, ja genau, ich glaube, wir sind ein paar Jahre zu spät dran, wir sind ungefähr gleich alt. Wir hätten es ja theoretisch noch miterleben können, dass dieser Film irgendwo im Kino lief. Wir hätten jetzt natürlich nicht reingehen können, weil wir damals eben im bestenfalls Grundschul- oder Vorschulalter waren und nicht 18 Jahre alt, um diesen Film zu gucken. Aber ich habe die auch nie wahrgenommen. Ich habe mich auch jetzt, frage mich jetzt auch rückblickend, wo liefen die? Also auch das schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der bei den im großen Premierenkino lief. Aber in den Bahnhofskinos vielleicht noch, wenn es die damals noch gab. Einige gab es mit Sicherheit noch.
Wahrscheinlich. Und außerdem Marmorhaus, weil ich es gerade erwähnt habe, die hatten seinerzeit im damals noch existenten Kudamm-Eck, hatten die auch noch so zwei winzig kleine Schachtelkinos drin gehabt, die noch dazu offiziell gehörten, vielleicht auch dort. Da habe ich ja seinerzeit zwei Nasentanken super gesehen. Ich habe den echt bei einem Kino gesehen, aber gut, zurück zu The Riffs 3.
Nein, das ist okay, bitte berichte davon. Ist wahrscheinlich auch interessanter als The Riffs 3, von dem man mal ehrlich sagen muss, oder Riffs 3 ist einfach, ich glaube, viele Menschen werden sich den angucken und sich fassungslos an die Stirn greifen und denken, was erzählen André und Patrick hier gerade für einen Blödsinn. Das ist doch der letzte Murks. Weil, ja, so kann man das schon sehen. Das ist ein günstig produzierter Film für eine Klientel, die wahrscheinlich nicht den allerhöchsten Anspruch hat an Kinounterhaltung, sondern einfach gute anderthalb Stunden oder wenn es denn eben die Bahnhofslichtspiele sind, gute 10 Minuten im Kinosaal verbringen möchte und dabei mindestens einmal eine entblößte Brust vor der Kamera haben will oder eben einen Gore-Effekt. Und diesbezüglich liefert der Film eben. Aber ja, es ist kein Klassiker.
Aber gleichzeitig, wir kommen immer wieder auf ihn zurück. Das sind halt die Filme, die seinerzeit in das Splitting nämlich selig von Christian Kessler in irgendwelchen Specials halt als vorgestellt worden sind. Ja. Und dann war unser einer halt komplett glücklich, wenn er sich mal in die 18er-Ecke von der Videothek reingeschlichen hat und mit der Karte seines Vaters, weil die haben bei mir nie darauf geguckt mehr irgendwann, außer 2 Wochen vor meinem 18. Geburtstag auf einmal. Tolle Anekdote, aber halt, nee, ernsthaft. Ich habe 3 Jahre lang mit der Karte meines Vaters halt ausgeliehen, obwohl ich noch kein 18 gewesen bin, weil ich bin ja immer dort gewesen. Hat keinen interessiert. Und 2 Wochen vor meinem Geburtstag, alles, überall alles, wo es bislang geklappt hat, du bist doch gar keine 18. Das war völlig kurios. Anyway, aber wo man dann halt froh war, wenn man halt in die 18er-Abteilung geht und dann stehen da so ein paar von diesen Filmen in irgendwelchen mutmaßlich völlig zusammengeschnittenen Tapes, aber egal, war ja dort. So habe ich auch hier Oma entdeckt und den ganzen Kram. Weil damals gab es auch so wunderschöne Backprogramme bei Videotheken. Und deswegen sind diese Filme gut. Also wenn ich jetzt heutzutage losgehe und sah dem 14-jährigen Peter sage, was weiß ich, ich denke mir gerade irgendwas aus, ey, guck mal hier, mochtest du Furiosa von George Miller? Ja, der war schon ganz gut. Fury Road auch, ja. Dann habe ich hier noch was für dich, inspiriert von dem original guten Mad Max, hat damals Bruno Mattei diesen Film gedreht, dass der mich dann anguckt nach 2 Minuten und fragt, sag mal, Alter, willst du mich verarschen? Das leuchtet mir auch ein. Ja. Man muss vielleicht in einem gewissen Alter sein. Ich meine, Ausnahmen mag es geben, dass heutzutage auch noch junge Leute das entdecken, aber man muss, glaube ich, in einem gewissen Alter sein und dabei gewesen sein. Noch die Videothekenzeit und den ganzen Kram und gern auch noch irgendwie, dass manche Filme irgendwann nicht mehr verfügbar waren, weil die Videokassetten weg waren. Dann weiß man diese Filme zu schätzen. Also das gehört dazu, zu dieser Art von Filmen, die ich für mich entdecken musste. Heutzutage, keine Ahnung, bei Letterboxd ein Endzeitfilme. Ja, hier ist er. Ah, danke. Das ist keine Entdeckung mehr. Das sind 2 Minuten, die ich irgendwie in eine Suchmaschine eingebe. Aber damals war es halt echt noch so, Videotheken abklappern, bis ich vielleicht irgendwann mal so ein Ding finde. Wenn ich das dann zum Beispiel gefunden habe, wie The Riffs 3 oder, der war recht leicht zu finden, The Riffs 1 und 2. Das war die Herausforderung gewesen. Mhm. Da war ich happy. Und deswegen haben diese Filme bei mir auch immer einen absoluten Stein im Brett. Selbst wenn sie jetzt vielleicht, wenn man da objektiv handwerklich rangeht, sagt, naja, man muss schon sehr wohlwollend sein. Ist egal. Sind tolle Filme. Wollte ich mal sagen.
Du hast natürlich mit allem recht. Außer, dass Kinder heutzutage nicht mehr Peter heißen. Die heißen Torben oder Ole oder Maximilian. Okay. Aber
ja, okay. Ja. Da bin ich so ein bisschen raus.
Ja, natürlich. Alles gut. Ich war ja auch halb dabei. Ich habe ja noch so, sagen wir mal, die Spätausläufer von dieser Zeit wahrgenommen. War 84 nicht selber in der Videothek, aber habe natürlich in den 90ern gesehen, was da rumsteht. Das waren eben noch viele dieser Streifen. Ich bin happy, dass wir heute es einfach nicht mehr so schwierig haben, diese Streifen in ungekürzter Form zu sehen. Weil man muss ja sagen, ein maßgeblicher Teil des Reizes ist dann natürlich auch zu sehen, was die Ratten damit im menschlichen Körper anrichten. Und das ist jetzt hier nicht die Ultra-Gore-Explosion hier in Riffs 3, aber da gibt es eben schon so ein paar hübsche Anblicke, wenn man eben dann darauf scharf ist. Also ich glaube, vieles wird auch der Fantasie überlassen. Einige Protagonisten sterben eben auch off-camera, was ich ganz interessant fand. Habe ich gefragt, ob es eben so eine budgetäre Frage war, das zu tun oder zugunsten der Spannung, aber ist jetzt eben einfach so. Ich finde, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Was den Film eben auch so ein bisschen intensiver macht als die meiste schlockige Kost dieser Gangart, vor allem der Matheischen Gangart, ist, dass eben alle das so unglaublich ernst nehmen und das so intensiv spielen. Und ich finde auch, dass sie quasi gleich von Beginn an mit diesen Ratten quasi in Dialog treten und die als ebenbürtige Gegner begreifen. Also wenn einer von denen, ich weiß nicht, wer es ist, ich glaube Taurus, dann auf die Ratte schießt und sie dann auch noch beschimpft mit, lass mich los, du Scheißratte, hier nimm das, und dann schießt er eben mit der Schrotflinte auf sie. Das schafft so eine unglaubliche Spannung. Und die machen sich auch ernsthaft darüber Gedanken, wie die Ratten ticken. Ne? So von wegen, warum tun die das? Wir haben ihnen doch gar nichts getan. Ja, die wollen ihr Territorium verteidigen. Also die nehmen auch die Bedrohung ernst. Und das machen eben, finde ich, viele Filme falsch, indem sie erstmal, also wir gehen in diesen Film, um Rattenterror zu sehen. So heißt er ja auch im Original. Oder Terrornacht mit Ratten. So. Wir wissen eh, was wir kriegen. Ich will dann nicht eine halbe, dreiviertel Stunde sehen, wie sich alle darüber lustig machen, wie lächerlich das alles ist. Sondern ich will sehen, aha, Ratten, die sind bedrohlich. Scheiße, die machen mir eine verdammte Angst. Und ich möchte auch die Figuren entsprechend darauf reagieren sehen. Und das macht dieser Film eben sehr, sehr gut. Der ist sehr, sehr effizient, sehr ökonomisch einfach erzählt.
Ist eine gute Aussage. Kann ich jetzt nichts gegen vorbringen.
Also ich glaube, wenn ich ein bisschen Beef habe mit irgendwas, dann ist es, glaube ich, ein bisschen so das Zwischenmenschliche, weil das ist ja, abgesehen hier von Chocolate und Video, Video fordert dann Beischlaf ein, weil er hat diesen Code geknackt und indem er ein paar Schalter umgelegt hat und dann sagt er ja, lass mich deinen süßen Schokoladenmund spüren und so weiter und dann kommen eben die entsprechenden Sprüche und sie sagt, na hier, nur ein kleines Appetithäppchen und ein andermal gibt's mehr. Das ist doch okay, das hat so einen Sleaze-Faktor, mit dem ich ganz leben kann, aber dieser Nebenhandlungsstrang mit Duke, der aufbegehrt gegen King, den Anführer dieser Gang, den fand ich sehr ermüdend, weil also spätestens, wenn, glaube ich, Duke zum dritten Mal irgendwie einen Tritt ins Gemächt bekommt mit versuch's gar nicht erst, du Meuterer-Sau, denke ich mir, jetzt lass es doch auch einfach. Also der wird quasi so ein bisschen als menschlicher Gegenspieler zu King, dem Anführer, etabliert und ich denke mir, das hat der Film eigentlich gar nicht nötig, die Ratten sind schlimm genug.
Aber ich denke mal, vielleicht wollte der Film auch so ein bisschen das Night of the Living Dead Ding ankratzen, dass am Ende des Tages wir uns gegen uns selbst wenden und wir deswegen auch nicht gewinnen können, weil am Ende ja der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Mhm. Ich denke mal, das sollte uns ein bisschen tiefer reinbringen. Ja. Jetzt so zwischenmenschliches, so das Spiel auf der Klaviatur der zwischenmenschlichen Gefühle ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz Bruno Mattei's Stärke.
Ich habe mich übrigens vertan, die Ratten, die aus dem Körper kommen, ich glaube, der coolste Effekt
ist bei den Typen, oder?
Bei Taurus, genau.
Genau.
Wo es dann diese Red Explosion gibt.
Einer von zwei echt guten Effekten. Die andere ist halt dann halt, wie erwähnt, als die Ratte aus dem Mund von der Dame kommt.
Den Namen jetzt vergessen
habe. Ja, genau, Lilith, genau. Ja, ich und Namen. Aber halt, wo die Ratte halt aus dem Mund herausgekrochen kommt. Und ansonsten halt, nett den Make-up-Effekt hast du schon erwähnt, halt so Wunden, Leute liegen irgendwo tot rum, sieht alles so ein. Dieser, auch wenn du vorhin schon gesagt hast, dass dieser eine Körper dort dreimal verwendet wird, der sieht schon ganz gut aus, dieses irgendwie leicht Verweste. Also das ist schon, gute Tricktechnik. Das hatten die Italiener zu dem Zeitpunkt immer ganz gut drauf, glaube ich. Die diverse Zombie-Filme.
Ja, richtig. Ich meine, vielleicht sind auch ein paar Ratten einfach, haben vielleicht den Dreh nicht überlebt und dann hat man gesagt, okay, wir haben noch diesen Torso da rumliegen und ein paar Böller und ich habe da eine gute Idee. Ich möchte jetzt irgendwie Mattel nicht übel nachreden, weil er ist ja tot und kann sich nicht mehr wehren, aber ein bisschen sieht das so
ja,
aus.
Ja, ich hatte natürlich dann auch gedacht, dass ein paar der Ratten wohl nicht so eine gute Zeit gehabt werden. Also spätestens als dann einer von denen da auch mit so einem brennenden Papier, so einer brennenden Zeitung, was es da gewesen ist, in den Ratten reinhaut, dass wir ihn so toll auch nicht gefunden haben.
Ich habe, als ich den Film zum ersten Mal sah vor vielen Jahren, dachte ich, das geht jetzt in so eine etwas esoterischere Ecke, als der Priester dann ja auch anfängt mit seiner großen Rede von wegen, ja, wir müssen die Ratten respektieren und ehren, wer weiß, welche Agenda sie verfolgen, dachte ich, was kommt denn da jetzt? Aber ich glaube, das ist auch nur der hat die Tatsache geschuldet, dass eben auch Fargasso mit seinem Drehbuch fast jeder Figur eine gute Szene bieten will. Also ich finde, da ist man sehr, sehr fair und paritätisch, inwiefern hier man seinen Cast behandelt. Also fast jeder und jede hat so einen Moment, in dem er oder sie mal glänzen kann. Auch wenn es für die weitere Handlung keine wichtige Rolle spielt.
Was allerdings, das muss noch erwähnt werden, für die Handlung natürlich, um das Ganze in das große The Riffs-Universum reinzubringen, finde ich sehr putzig, dass die Synchro an zwei Stellen irgendwelche Bezug auf die Riffs einfach so mal so reingebaut hat. Aus dem Nichts. Ja,
wo denn?
Das ist kurz bevor sie halt, da sind nur noch
Video Lucifer und ist, Chocolate.
Ich, Video, Chocolate übrig. Und wie ist der Typ nochmal mit dem Irokesenschnitt?
Deus? Ich bin mir nicht so sicher.
Das ist der einzige Deus. Name, den ich finde. Ja. Und der erzählt dann halt irgendwie sowas von der Richtung wie irgendwie, ja, wie früher, da waren die Riffs ganz groß, aber jetzt nicht, nur dann irgendwie sowas in der Richtung wie, wir die Riffs, wir werden nie untergehen.
Ach so.
Damit du halt weißt, das ist also die Gang aus den ersten beiden Teilen. Gut, es ist keiner dabei, den wir kannten dort, aber das sind halt die Überreste der Riffs, angeblich.
Interessant finde ich, es gibt eine Figur, die heißt Diana und die deutsche Synchro ist sich da ein bisschen uneinig, wie man den Namen ausspricht. Das fand ich doch sehr amüsant, weil ich glaube, King sagt immer Diana und alle anderen nennen sie Diana. Und da dachte ich auch, da könnte man sich auch mal absprechen, aber na gut, hat man eben nicht getan. Und des Weiteren muss man wahrscheinlich kurz über das Ende reden, von dem viele sagen, ja, an den Film kann ich mich kaum erinnern. Aber das Ende, meine Güte, das Ende. Was passiert denn da, André?
Naja, Chocolate und Video sind die einzigen beiden, die es lebend rausschaffen aus dem Labor. Währenddessen, kurz vor dem Ende, als die noch beim großen Endkampf gegen die Ratten sind, die restlichen Überlebenden, sehen wir, dass Leute in Schutzanzügen da durch die Gegend laufen und halt Gas und halt irgendein Nebel dort versprühen. Vermutlich Desinfektionsspray, weiß der Geil was. Einerseits soll das wohl die Ratten töten, andererseits wird dann gesagt, ja, die Ratten sind verschwunden. Also hat das wohl gar nicht dazu geführt, keine Ahnung, was es dann also sein soll, was das eigentlich für einen Zweck erfüllen soll. Jedenfalls sind dann draußen und dann sagt der Chocolate noch, wunderbar, wir haben es geschafft, wundervoll, jetzt könnt ihr uns retten, ihr könnt uns jetzt mitnehmen zu euch, bla bla bla, weil es doch gut, dass ihr uns unterstützt, rababababa. Und dann nimmt halt einer von denen die Schutzmaske ab und dann ist darunter ein überdimensionierter Rattenkopf.
Ja.
Das sind Rattenmenschen.
Im Grunde ein ähnlicher erzählerischer Schachzug wie Planet der Affen oder eine Variation dessen, aber ich finde natürlich noch mal gruseliger, ehrlich gesagt. Weil eindeutig mit so einem Horroreffekt belegt. Also ich glaube, selbst wenn man bei dem Film nicht sonderlich viel Angst oder Terror verspürt hat, ich glaube, die letzte Einstellung schafft das tatsächlich. Zumindest wenn man ein bisschen emotional mitgeht. Wenn man natürlich die ganze Zeit da nur sitzt und denkt, haha, was für ein Scheißdreck. Dann vermutlich nicht. Aber ich finde allein die Idee verdient Respekt.
Und die Rattenmaske ist sehr effektiv. Also das ist jetzt nicht so, die sieht gut aus. Die Augen, diese toten Augen, die halt auf unsere beiden Überlebenden gucken und dann dieses merkwürdige, röchelnde Geräusch, was da noch mit dabei ist. Ja, das kann was. Und das bringt dem Ganzen auch so eine Art I Am Legend-Ende so ein bisschen. Jetzt könnte man vielleicht tatsächlich argumentieren, dass all die Ratten, die da drin waren, die Kinder von denen dort gewesen sind. Und die natürlich keinen Bock hatten, dass denen was passiert. Und plus natürlich, dass gezeigt wird, ja, die Menschen haben aus, die Ratten haben übernommen. Also eigentlich war die Eindringlinge und nicht die Ratten.
Natürlich.
Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Bruno Mattei I Am Legend mal gelesen hat. Vermutlich nicht. Und vielleicht ja doch, vielleicht während der Dreharbeiten hat er sich gedacht, oh, großartig. Da bringe ich noch ein bisschen Sozialkritik rein.
Vielleicht hat er mal Last Man on Earth gesehen oder Omega Man und
Ja, vermutlich eher Last Man on Earth von Omega. Man ist ja dann nicht so ergiebig, was noch die Sozialkritik angeht.
Nein. Aber Charlton Heston sieht toll aus.
Ja,
super. In der Omega-Mann. So. Und auch im Planet der Affen. Ich erwitze mal, wir haben so selten Gelegenheit, hier mal Charlton Heston Filmtitel zu zitieren in diesem Format. So. Ach so. Und ich habe rückblickend ein bisschen schlechtes Gewissen dafür, dass ich gesagt habe, naja, diese ganze Rattentretmühle, also die simulieren soll, dass da Horden von Ratten über den Boden strömen und unsere Protagonisten, unser Ensemble angreifen. Die funktioniert nur auf grisseligem VHS. Ich finde allein die Idee verdient eine Menge Respekt. Und also konzeptionell ist es wirklich, hat es das Zeug dazu, einer der schönsten praktischen Effekte ever zu sein. In der Umsetzung, naja, ich wünsche, Matt hätte eine zweite Chance gehabt, sich daran zu versuchen, aber
na gut. Ja, aber er hat ja selbst mal irgendwann gesagt, dass ihm seine Filme nicht viel bedeuten.
Das Schwein.
Ja, hat halt, nee, er hat das, also ich paraphrasiere jetzt hier so ein bisschen, er hat irgendwie mal so gemeint, ja nee, seine Filme jetzt hier, künstlerischer Wert, vergesst mal, ja. Er sollte sie drehen, er hat sie gedreht, Punkt, hat Geld dafür bekommen.
Ja.
Also er war da doch eher eine Söldnerseele.
André, noch irgendwelche wertvollen Info-Nuggets, Meinungs-Nuggets, Bonmots über Riffs 3, die Ratten von Manhattan, viele Ratten, wenig Riffs.
Eigentlich ist fast alles gesagt worden. Der Film ist, der ist schön.
Ja.
Also für mich noch ein bisschen nostalgisch verklärter und vor allen Dingen der noch, weil ich seinerzeit noch das tolle Videocover mit dem tollen Plakat in der Hand gehabt habe, weil das halt ist ein Film aus meiner glorreichen Videothekenzeit. Deswegen hat er immer einen Platz in meinem Herzen.
Schön. In meinem auch. Wenn man noch mehr von dir hören möchte, wo kann man das tun? Sag das mal.
Beim Glotzcast, so heißt der andere Podcast, in dem ich öfter mal bin.
Ja.
Eigentlich ist es ja so ein Stück weit sogar mein Podcast, auch wenn man das manchmal nicht so merkt.
Ja, ich würde das ganz ruhig sagen so. Danke, dass du wieder hier warst und wir freuen uns auf den nächsten Sleaze-Kracher oder das nächste Godzilla-Doppel, demnächst wieder hier an dieser Stelle, in diesem Kanal.
Danke, dass ich hier sein konnte. Bis die Tage. Tschüssi.
Adios, bye bye.